So, ja, für die Leute, die jetzt einschalten, wir wissen nicht genau, wann ihr das hört. Das könnte auch eine ganz coole Zeitkonserve sein, wenn ihr das irgendwie in 30 Jahren hört, weil wir nehmen das hier ganz offiziell als Konserve auf. Und es ist ein bisschen ironisch. Ich bin nämlich drauf gekommen, weil wir hier gefühlt 700.000 Grad haben im Sommer des Jahres 2023. Genau genommen am 9. Ist heute der 9. oder der 6.?
Der Neunte.
Am 9. Juni 2023. Und ja, wir wünschen uns nicht mehr als ein bisschen Schatten. Hallo und herzlich willkommen zu einem hoffentlich kühlen WhoCast voller Schatten. Wir besprechen nämlich heute etwas Besonderes. Tatsächlich ist das die erste Aufnahme eines Reviews zu einem Big Finish mit Tom Baker.
Es ist ja toll, weil
Ja.
das ist quasi auch mein erstes Big Finish jetzt, was ich mit Tom Baker höre. Von Light at the End mal abgesehen, aber das ist ja so ein Ensemble-Ding. Das ist ja. Also reines Vierter Doktor, Big Finish, was nicht John Kershaw ist das hier mein erstes.
Denn wir besprechen heute das Hörspiel Night of the Vashtanarada, darum auch die ganzen lustigen Scherze mit den Schatten bisher. Und das Ganze ist Teil der Classic Doctor New Monsters Season 2 sozusagen. Und dort ist es das erste Hörspiel. Geschrieben hat es John Dawney, der gute Schauspieler, und schreibt unglaublich viel für Big Finish. Und bisher haben wir im WhoCast nur ein Ding von ihm besprochen. Und das tat ein bisschen weh. Das war nämlich Wild Animals aus der ersten Stranded Box für Paul McGann. Regie führte Barnaby Edwards, den die Klassik-Gucker am meisten kennen oder nicht kennen als Dalek Operator. Er ist aber auch Big Finish-Regisseur, unter anderem für Chimes of Midnight. Das war auch etwas, wo ich dachte, oh, das wird dann bestimmt cool gruselig hier. Das Ganze wurde veröffentlicht am 27. Juli 2017. Und ja, wie gesagt, es ist ein Tom Baker-Hörspiel. Es ist wohl relativ selten, dass man Tom Baker-Hörspiele mit Hörspielen von anderen Doktoren in Boxen packt. Der kriegt ja immer so sein eigenes Ding, aber hier ist er tatsächlich mit dabei. Dafür gab es in dieser Box keinen siebten Doktor wie in der Box davor. Und ja, ich glaube, die Geschichte, die auch nur 50 Minuten geht und ein Einteiler ist, ist relativ knackig und kurz erklärt, oder?
Ja, im Grunde ist es Nightmare in Silver, aber statt mit Cyberman mit Vashtanarada.
Ja, so ein bisschen tatsächlich. Es ist wie Silence in the Library in einem Vergnügungspark.
Ja, oder so. Das wär die zweite Möglichkeit gewesen. Ich kann aber trotzdem gerne gucken, ob ich das kurz zusammenfasse.
Ja.
Ja, ein Expeditionsteam landet auf einem Planeten, auf einem Vergnügungsparkplaneten, und trifft da früher oder später auf den Doktor. Weil sie herausfinden wollen, was ist hier los, was ist mit den Menschen passiert irgendwie und weil der Planet, da lebt keiner mehr, da ist keiner da,
Keiner zu Haus.
es sollten, glaube ich, 30 Leute irgendwie da sein, irgendwie von der Crew, war das so? Irgendwie so.
Genau.
Und ja, aber keiner mehr da, keine Lebenssignale mehr. So, und dann treffen sie auch über kurz über lang auf diverse Skelette, die allerdings nicht irgendwie verrottet sind oder ähnlich, sondern scheinbar sehr schnell zu Skeletten geworden sind, bevor auch nur irgendwie schlechte Gerüche in die Luft kommen konnten oder Maden oder sonst was. Einfach sehr schnell zu Skeletten geworden, was den Doktor sagt, oh, das ist aber nicht gut. Und in dem Team, in diesem Expeditionsteam, ist auch eine Empathin, Hellseherin irgendwie.
Ja, Empathin, glaube ich.
Ja,
Das ist
ja.
die fühlt viel.
Ja, die kann Gefühle schmecken. dabei, die dann auch quasi mit dem unbenannten Unheil, was da herumschwebt, Kontakt aufnimmt und dann stellt sich durch ihre Erzählungen heraus und durch die Erfahrungen des Doktors, das sind die Vashtanarada. Aber wie kann das denn sein? Die sind doch eigentlich nur in Wäldern anzutreffen und so weiter. Und dann sagt die Dame von der Pest Control, die den geilen Namen Amanda Steele trägt, was auch eigentlich ein 90er-Jahre-Superheld hätte sein können. Hier ist sie,
Total. Also,
Amanda Steele.
ich musste ein bisschen an die Weibchen von Peter Steele denken, der Leadsänger von Type O Negative ist. Und das war ein ganz, ganz seltsames Gefühl bei mir.
Okay.
Googelt alle mal kurz Peter Steele. dann, ihr könnt auch Peter Steele Nude googeln, eins von beiden, was euch lieber ist. Dann wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe, als ich das gehört habe.
Peter Steele Nude Bilder. Ui. Ich habe eine Frage.
Ja. Bitte, ich kann sie dir vermutlich beantworten.
Warum kennst du sowas?
Weil es gibt eine kleine Anekdote dazu. Er war sehr, sehr stolz damals, dass er auf der Playgirl war, weil er halt auch ein gut bestückter Peter Steele ist. Es wurde ihm dann irgendwann peinlich, als ihm alle Leute sagten, ja, aber du bist schon bewusst, dass die Playgirl größtenteils von schwulen Männern gekauft wird, oder? Und dann hat er das ein bisschen bereut, da mal mitgemacht zu haben.
Ich finde aber die Bilder dementsprechend interessant, weil ich von den zwei Bildern, wo er mit Frauen drauf ist, mal abgesehen, auch gesagt hätte, die sind doch so aus dem Pornomagazin, also aus dem schwulen Pornomagazin, oder? Das ist ja...
Ja, das war dem Guten aber nicht gewahr. Gott hab ihn selig. Aber wie gesagt, ich schätze ihn für seine sängerlichen Qualitäten, nicht für seinen Auftritt im Playgirl.
Ja, das ist definitiv ja, aber wie gesagt, ein Mann mit einem Penis.
Stell ihn dir vor als Frau mit Brüsten und.
Nach dem Bild will ich ihn mir gar nicht mehr vorstellen. Ich habe auch ein bisschen Angst dafür, dass nachdem hier Alexa und Google und Facebook zuhören, dass mir jetzt Werbung von ihm aus der Playgirl angezeigt wird. Ich möchte nicht.
Gaygirl.
Also, FBI, wenn ihr mithört, ich möchte das nicht, dass das hier in meiner Chronik auftaucht als Werbung oder so. Wo war ich?
Ja. Amanda Steele.
Amanda Steele. Amanda Steele ist von der Pest Control. Und du hast mich völlig rausgebracht mit dem Penis jetzt.
Das tut mir sehr, sehr leid.
Die klärt dann den Doktor auf, ja, das ergibt ja Sinn, weil dieser Planet, bevor wir ihn zu Fun World, so heißt nämlich der Vergnügungspark quasi, umfunktioniert haben, war quasi ein riesiger Waldplanet. Es war quasi der Heimatplanet der E-Box. Die haben den Waldmond Endor abgerodet und Fun World draufgepackt. Und die Wäschlerin Narada tauchten aber nicht in deren Perimetern auf, womit sie halt gescannt haben, ob sie hier irgendwie Lebewesen bedrohen und so weiter. Deswegen war das ein Parameter, den sie nicht mit einberechnen konnten. Und jetzt wollen die Wäschlerin Narada sich rächen. Vor allem haben sie auch keine andere Nahrungsquelle mehr und so weiter. Deswegen nehmen sie halt das, was da ist. Und ja, auf Rache getrieben sind sie dann auch noch. So.
Und offensichtlich sind sie auf den Geschmack gekommen.
Ja, das kommt auch noch dazu, ganz genau. Ich meine... Einmal Menschenfleisch gekostet. Ich meine, du hast Hannibal gesehen. Da führt kein Weg mehr zurück.
Die hätten sich gut verstanden. Wir teilen.
Ja, es gibt ein klein bisschen hin und her. Gerade die Frau Steele setzt sich den Doktor in den Weg, der halt sagt, nee, wir müssen hier fliehen. Noch können wir fliehen und hier alles unter Quarantäne setzen. Und sie sagt, nee, wir bringen einfach alles um. Und er sagt, ja, aber wie willst du denn etwas umbringen, was gar nicht fassbar ist, was unzählige Miniatur-Schwarm-Insekt-Viecher-Dingers sind? Und sie sagt, keine Ahnung, kill it with fire. Wir kriegen das schon hin. Ja, am Ende stellt sich heraus, nee, sie kriegt das nicht hin. Der Doktor versucht noch, die Leute zu retten, schickt eine Dame aus dem Team, die noch übrig ist, über das Raumschiff fort. Er selber versucht mit der TARDIS die Frau Steele zu retten. Die stellen denn fest, nachdem er sie gerettet hat, ja, scheiße, hier auf dem Planeten sind aber irgendwie nur noch die Hälfte der Wäschlerinnenrade, die ursprünglich hier waren. Was ist mit der anderen Hälfte passiert? Stellt sich heraus, die hat sich auf dem Raumschiff versammelt, was mit der anderen Dame fortgeflogen ist Richtung Erde. Woraufhin der Doktor und Amanda Steele sagen, ja scheiße, wir müssen es ja irgendwie aufhalten, die ist auf dem Weg zur Erde und da würden die ihren Rachefeldzug fortführen, die Wäschlerinnenrade, obwohl die Erde auch Wäschlerinnenrade hat, aber das sind ja friedlich Lebende, die davon nichts wissen und so weiter.
Die Vegetarier.
Sozusagen, wir wollten die nur kleinen Lebewesen in Wäldern, Insekten und sowas fressen, was nicht auffällt. Wir wollen nicht, dass sie auch auf Geschmack von Menschenfleisch kommen. Also fliegen sie mit der TARDIS auf das Raumschiff, wo sie dann auch die Leiche finden von der Jungdame und wissen, aha, wir sind hier alleine. Und die Frau Steele kommt dann auf die Idee, der Doktor sagt hier, du hast zwei Schatten, dich erwischt es als nächstes. Und sie sagt, okay, wenn ich gehe, dann mit Style und es pumpt sich dann mit Gift voll, woraufhin die Wäschlerinnenrade, die an ihr zehren, gleichzeitig das Gift in sich aufnehmen und ja, am Ende bleibt der Doktor zurück und sagt, ja fuck, alle tot. Alle tot. Er setzt noch Notsignal ab vom Planet und sagt, hier kommt nicht her, sonst werdet ihr auch alle sterben. Quarantänezone, so. Und dann fliegt er weg und sagt sich, ja. Just this once, everybody dies.
Ja, sehr richtig, sehr richtig. Und tatsächlich habe ich im Vorfeld auf viel gehofft und wurde vielfach enttäuscht, da um die Wertung auch mal wieder vorwegzugreifen. Aber ich fand es am Anfang noch zumindest so ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen stimmungshaft. Ich fand das halt ganz nett. Ich mag ja böse Vergnügungsparks. Ich finde auch so einen Landetrupp ganz cool. Das fängt halt wie so ein klassischer 80er-Jahre-Science-Fiction-Film an. Da hätte auch ein Alien auf dem Planeten sein können und ne, wie man es halt aus Alien kennt. Und das fand ich eigentlich ganz cool und ganz spannend. Und dann rutscht man ganz schnell sehr in ein Klischee ab und dann ins Nächste und ins Nächste. Also wir haben natürlich einen Empathen an Bord. Mhm. Fallon oder Phelan. Ne? Feeling, geschrieben von, gesprochen von Emma Lowndes. Und was ich am Anfang sehr seltsam fand, wir haben nicht nur eine Empathin, sondern wir haben auch, tja, irgendwas mit einer tiefen Stimme. Ich habe erst überlegt, ist es ein Roboter? Ist es ein Golem? Golem aus Scherz. Wir stellen später fest, es ist ein Golem. Es ist nämlich eine auf Silizium basierende Lebensform,
ja,
die auch komischerweise überhaupt nicht gelistet war als Sprecher in dem Hörspiel, was mich total verwundert hat. Ich habe nachgeschlagen, es ist derselbe, der auch Cornetto spricht, also Benetto, den Techniker.
Schön, dass die gleiche Assoziation habe ich auch gehabt. Benetto.
Ja, wahrscheinlich, weil es auch so warm war und ich dachte, ja, ne, bravo, Cornetto und Schatten, was will ich mehr? Und Tom Baker. Aber naja, man lässt uns erstmal darüber im Unklaren, warum der Herr so eine raue Stimme hat. Genauso wie man uns darüber im Unklaren gelassen hat, wer ihn denn nun spricht. Und ich muss leider sagen, also ich habe ja so 2, 3 Tom Baker-Dinge schon gehört und es stört mich jedes Mal ungemein und es fällt mir hier wieder vom ersten Satz an auf, er ist mir einfach zu alt. Also dafür, dass man sämtliche Tom Baker-Hörspiele natürlich irgendwo dazwischen schieben muss, wo sein Doktor tätig oder untätig oder gerade irgendwie zwischen 2 Staffeln war, ist er mir wirklich zu alt und ich habe den schlimmen, traurigen Verdacht, dass man auch schon 2017, also quasi prä-Covid, den Guten nicht extra ins Studio chauffiert hat, denn seine Aufnahme klingt ganz oft so, als hätte man sie irgendwie bei ihm im Holzschrank aufgenommen. Ich weiß
sehr
nicht,
dumpf,
ist dir das auch irgendwie aufgefallen? Total dumpf, ja, tatsächlich.
Ja, das ist mir aufgefallen, dass seine Tonspur selber sehr, sehr dumpf klingt, ja. Generell, du hattest mich, glaube ich, darauf vorbereitet, du hattest, glaube ich, mir vorher noch geschrieben irgendwie, er klingt sehr, sehr alt. Und
ja,
das, wie gesagt, das Letzte, was ich von Tom Baker in Hörspielform gehört habe, war The Light at the End, was jetzt schon 10 Jahre alt ist. Und da habe ich tatsächlich meine Erinnerung noch im Kopf, ui, die waren beide sehr, sehr alt vom Klang her. Er und Louis Jameson, die noch mehr, die klangen wirklich wie eine Oma.
Ja.
Hier fand ich das tatsächlich gar nicht so gravierend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Tom Baker die letzten Jahre halt einfach so aufnehme und sage, ja, das ist halt Tom Baker, so klingt er jetzt. Und das für mich Normalität geworden ist. Ich finde, er klingt hier gar nicht so alt von der Stimme her. Er klingt alt von der Agilität her. Er klingt nicht so wie der vierte Doktor, der in den Raum kommt und erstmal irgendwie mit den Händen irgendwie hin und her läuft und guckt, was ist hier los und wer bist du und hoch und runter gucken und so weiter. So klingt der nicht. Der klingt wie der vierte Doktor, der reinkommt und sagt, ja, was ist hier los?
So. wo ist mein Essen auf Rädern?
Ja, so ungefähr. Er klingt halt einfach nicht aktiv. Er klingt für mich nicht alt. Er klingt einfach nur nicht so agil wie früher. Das ist der Unterschied. Ich finde, von der Stimme her ist er gar nicht so sehr gealtert. Also ich finde, also Colin Baker klingt deutlich älter als früher, als es Tom Baker tut, finde ich. Es ist nur der Speed in der Stimme. Man, ich kaufe ihn nicht mehr ab, dass er der junge, agile vierte Doktor ist, sondern sehe dann eher so den sie bei Shada noch gedreht haben am Ende und dann da reingesetzt haben. Das ist das Problem, was ich mit Tom Baker hier hatte. Allerdings hatte ich alleine Tom Baker wegen tatsächlich schon Spaß, weil ich mag Tom Baker halt auch wirklich sehr, sehr gerne.
Ja klar, der kann ja theoretisch das Telefonbuch vorlesen. Aber ich glaube, ich habe mit ihm so ein Problem, weil er relativ spät bei Big Finish eingesprungen ist. Und bei Colin Baker kann ich immer sagen, ja, den höre ich ja jetzt schon seit mittlerweile fast 23 Jahren bei Big Finish immer langsam älter werden. Das heißt, das war nicht so abrupt. Und gerade Tom Baker ist der älteste noch lebende Doktor und der hat sehr spät angefangen. Da kommt man halt sehr schnell von Hallo auf Hallo. Und das tut mir halt so ein bisschen leid. Aber es macht tatsächlich sehr Spaß, aber wo du gerade sagst, er wirkt halt wirklich nicht mehr so agil. Und am Anfang hat das für mich noch ein bisschen zur Stimmung beigetragen, weil er sagt dann so, ja, er ist hier auf diesem Planeten, weil er halt Spaß haben wollte. Man sagt, er ist ein Vergnügungspark, nachdem sein letzter Companion ihn halt einfach, weil er einen Tapeten wechseln wollte, verlassen hat, was ich sehr süß fände. Da hat er einen Flyer gefunden und dachte, ja, Spaß, das kann er brauchen. Und ja, er hat ja nicht gezahlt, weil sonst hätte er auch schon längst nach einer Wiedergutmachung gefragt, weil er hat gar keinen Spaß, das ist total langweilig. Und dann sagt die Besitzerin des Parks halt, die ist halt auch dabei, sagt, ja, kein Wunder, wir öffnen erst in 3 Tagen. Also ja, das kann es natürlich total erklären. Und was ich wirklich liebe als Satz, ist, dass der Doktor fragt, ob er denn aussieht wie ein Raubtier. und haut auf seine Zähne. Du hörst so klack, 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 klack.
Ja, und sie sagt,
ja, die Zähne haben sie dafür.
Ja, genau. Das fand ich auch super. Suddenly it got the teeth. Das war tatsächlich super. Da sind generell so ein paar kleine One-Liner drin oder so, ich sag mal, so neckische Kommentare untereinander, die ich allesamt wirklich ganz, ganz niedlich fand. Auch irgendwie der Doktor sagt irgendwas, ja, you are the Flumious Bandersnatch oder irgendwie so. Mhm. Und sie sagt, I don't know what that is. Und er sagt, ja, she's
one.
she is one.
Das was ist ja, also, glaube ich, eine Anspielung auf Alice im Wunderland ist, ne?
Bandersnatch kommt in Alice im Wunderland vor. Ob jetzt Flumius, keine Ahnung. Aber,
ja, klar, aber der Satz. Und er zitiert an einer Stelle auch die Sesamstraße, als er so langsam vor sich hinmurmelt, dass halt die gute Fallon nicht wie die anderen ist und eigentlich nicht dahin gehört. Und das fand ich eigentlich als Charakterisierung für sie ganz schön. Also du kriegst schon mit, warum alle da sind. Also Georgia Donnelly, also die Chefin, will halt gucken, was mit ihrem Park los ist. Man of Steel ist gekauft. Cornetto verteilt das Eis. Und Croster ist halt einfach...
Warum sehe ich da so ein Eismann aus dem Kino? Noch jemand ein Cornetto, bevor die Vorstellung losgeht?
Noch eins hier, ist warm hier, ne? Und Croster wird als die Muskeln bezeichnet, aber wie gesagt, Fallon, sie kriegt tatsächlich ein bisschen Hintergrund. Das hat mich für ein 50-Minuten-Hörspiel von Big Finish für jemanden, Spoiler, den man am Ende nicht mitnimmt, tatsächlich ein bisschen gewundert, weil es wird dann noch tatsächlich später ausgeführt, dass sie ja eigentlich nur mit Steel zusammen durch die Gegend reist und sie quasi unterstützt bei der Suche nach Raubtieren, weil sie ihre Eltern gerettet hat in so einer Kriegssituation und sie kein Geld hatten, um sie zu entlohnen, und ist sie freiwillig mitgegangen. Das fand ich ganz schön, weil auch vom Doktor so ein bisschen Ambivalenz mitschwang, weil er sagte, ja, du bist als Sklaven gegangen. Nein, ich bin freiwillig mitgegangen. Fand ich tatsächlich für ein Big Finish-Hörspiel dieser Länge, für eine Person, die kein Companion wird und dafür, dass das Hörspiel nach 2010 entstanden ist, erstaunlich.
Ja, aber ich fand es auch ein bisschen in your face, weil er spricht sie nicht nur einmal an, sondern ich glaube insgesamt dreimal mit und immer wieder mit den, ja, willst du nicht lieber abhauen hier, du gehörst hier doch nicht her, das ist doch deine Entscheidung, ob du hier mitmachst und so weiter. Und jedes Mal hatte ich im Kopf, oh, die ist gleich sowas von tot. Das fand ich so ein bisschen Foreshadowing, ungewolltes Foreshadowing, dass man genau wusste, ja, wenn er das so betont und so dahinter, die ist tot. Die Alte, die kann gleich abschreiben, das war's.
Hoffentlich hat sie ihr Testament gemacht. Ja. Aber das kennen wir auch aus der New Series zu Genüge. Ne? Ich erinnere mal zum Beispiel nur an Astrid, die olle Kellnerin. Du bist so toll, flieg mit mir der TARDIS.
Ah, das war kein
Lamb of the Week.
Ja gut, unter Tennant war das natürlich ganz extrem.
Ja, aber daran erinnert es mich halt. Ich dachte so, Aber gut, schön fand ich den Verweis, dass es schon während des Baus des Vergnügungsparks Tote gab und die gute Chefin möchte das so nonchalant einfach unter den Teppich kehren. So, ja, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, ne? Je nachdem, wie man das sieht, hat es gar nichts damit zu tun. Das erinnerte mich so ein bisschen an unsere Situation mit Katar.
Ach so, mit Fußball.
Und Fußball. Okay, ja,
ich muss gerade überlegen, was hatten wir beide denn jetzt mit Katar?
Was hat der Hukas denn mit Katar zu tun? Nein, ich meine, dass man da sagte, so, okay, ne, da haben die wild was gebaut, da sind viele gestorben. Und Katar sagt, nee, das muss man immer so sehen, das war alles.
Die wollten sterben.
die sind nicht bei den Bauarbeiten gestorben, sondern mit den Bauarbeiten gestorben. Und was ich ganz schön finde, natürlich ist es ein englisches Hörspiel und ich glaube, das wäre im Deutschen auch schwierig geworden, das zu übersetzen. Dieses kleine Wortspiel, als der Doktor denkt, sie wären jetzt im Gruselhaus und er sagt, ich mag keine Gruselhäuser und kriegt dann gesagt, nee, das ist Central Control. Und er sagt dann, ja, hier ist die Skeleton Crew, die natürlich alles jetzt noch abgenagte Skelette sind.
Ja.
Und so mit der Stammcrew das zu übersetzen, hätte halt nicht funktioniert. Also das wäre einer der vielen Wortwitze, die unterwegs einfach gestorben wären in der Übersetzung.
Ja, was könnte man, ein gewiefter Dialogbuchautor würde jetzt natürlich versuchen, einen ähnlichen Witz, der sinngemäß das übersetzt zu finden und nicht originalgetreu. So ja, wie,
das ist die ich bin kein gewiefter Übersetzer, das ist die Stammcrew?
Du musst
weiße Stämme.
Du musst nicht mal direkt auf Crew oder das ist die Crew. Du kannst ja auch irgendwie einen anderen Witz finden, der das irgendwie erklärt, ne? Irgendwie guck mal, Skelette.
Mhm.
Wenn ich jetzt spontan wäre und ein guter Autor, das wäre richtig gut an dieser Stelle, oder?
Ja, aber vielleicht, wenn das jemand hören sollte, wir werden vermutlich ganz schwierig darauf, dann irgendwann in einem Hookast perfekt antworten können zu der Zeit, wo das rauskommt.
Man könnte daraus einen Wortwitz machen im Sinne von, ach, guck mal, die Crew, das war eine ganz nette. Was, Skelette?
Jetzt sind sie Skelette.
Nee, oder so, Oder, oh, die Crew, das sind jetzt Skelette. Was hattest du gesagt? Das sind ganz nette? Nein, Skelette. Irgendwie sowas. Zum Beispiel.
Das wäre auch schon deutscher Humor, ne?
Aber da ja, muss ich aber das sagen, ist halt, das kam ja auch jetzt von mir und nicht von jemandem mit Talent. Das ist.
Ja, aber auch da sind Leute mit Talent letztens haben was gemacht, wo ich dachte, oh, ich habe ja kürzlich mit Gregor, also für euch, die es hört, wahrscheinlich nicht kürzlich, sondern vor Jahren mit Gregor irgendwann mal The 4 vor 12 besprochen. Und da regt sich Tegan an einer Stelle über auf, dass sie ja so viel Schlimmes erlebt hat und ihre Tante so klein geschrumpft wurde vom Master. Und im Deutschen sagt sie so, meine Tante ist jetzt so klein mit Hut. Das fand ich so ein bisschen
ja, sowas
zu
ist
lustig.
Super. Sowas ist super.
Nee, ich fand's eben nicht super. Ich fand, das ist nahm dem Ganzen so die Gravitas.
Nein,
das war der Tod ihrer Tante.
Nein, das ist super. Das ist das für, ja, okay, aber es ist so als Übersetzung für, also, manchmal finde ich sowas wirklich cool. Ich meine, gerade die deutsche Übersetzung ist ja teilweise, ich möchte nur mal an tolle Titel wie Götterspeise erinnern, weißt du?
Also teilweise. Ja, sowas finde ich auch super. Also, wenn das auch auf den Inhalt trifft,
das ist auch so ein Beispiel, was ich meine. Original, Gottkomplex, ist ein zweideutiger Folgentitel. Es geht einmal um den Bau, um das Haus mit den Göttern, mit diesem göttlichen Wesen drin. Und einmal um den Gottkomplex, den sie da haben, ne? So. Mhm. Das konntest du aber auf Deutsch nicht übersetzen, weil Gottkomplex ist bei uns nur der Komplex und nicht der Bau. Und deswegen haben sie Götterspeise draus gemacht. Einerseits, weil er sich davon ernährt und andererseits, ja, Götterspeise ist lustig. Also das ist halt ein anderer Wortwitz, der aber sinngemäß, wenn auch nicht originalgetreu übersetzt ist. Und sowas könnte man hier auch machen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel.
Genau, und wenn jemand eine solche Idee hat, gerne info@whocast.de, das würde mich interessieren.
Ja, toll, in 10 Jahren kriegst du deine E-Mail und weißt gar nicht mehr, worum es geht. Schreib bitte dazu, worum es geht und in welcher Folge das hier vorkam.
Ja, nee, obwohl, sie hören das ja auch erst dann später.
Ist egal,
schick dann E-Mails. Schwierig. Aber genau, egal, wer das dann hier abgespielt hat, vielleicht sind wir alle schon längst mehr, schickt E-Mails. Aber der Doktor kommt dann zu einem meines Erachtens Fehlschluss, weil alle sagen, ja, vielleicht sind die ja ganz lange gestorben, hier verrottet, aber das geht ja in der kurzen Zeit. Der Doktor sagt, naja, aber wenn sie verrottet werden, dann würden wir hier jetzt auch was stinken. Die müssen halt gefressen worden sein. Aber es kann ja durchaus sein, dass die halt eines natürlichen Todes gestorben sind und dann ist irgendwas passiert oder so. Vielleicht waren sie alle ganz schnell bewusstlos, weil er schließt dann so, das muss ein großer, starker Angriff gewesen sein, weil sonst wären die anderen ja weggelaufen. Aber vielleicht war es einfach Gas und alle sind umgekippt und dann hat man sie langsam gefressen. Das finde ich so ein leichter Fehlschluss vom Doktor.
Ja, aber es ist, wie lang ging das Hörspiel?
Ja, 15 Minuten.
Er musste halt auch irgendwann auf die Idee kommen, was dahinter steckt. Ne? Er brauchte seine Clues.
Klar, aber ich muss tatsächlich sagen, darum finde ich Big Finish halt ein bisschen schwierig, gerade bei diesen Tom Baker-Dingern und bei vielen neuen Sachen, dass man sagt, so, wir sind jetzt genauso lang wie die New Series. Das klappt nicht. Für ein Hörspiel braucht man ein paar Minuten länger, um Sachen zu erklären, die wir nicht sehen können. Und darum halte ich ja nach wie vor so 60, 65 Minuten für einen Einteiler eigentlich idealer als so ein 50-Minuten-Ding wie hier.
Das ist ein Ding, da werde ich im Fazit auch nochmal drauf kommen, bezüglich Dinge, die wir nicht sehen. Weil ich finde, die Westerner Radar funktionieren nicht, wenn man sie nicht sieht. Die Schatten
da bin
und so
ich sehr aber bei dir. Da bin ich sehr, sehr bei dir. Es wird darauf eingegangen, dass es eigentlich keine anderen Lebensformen auf der Station gibt oder im Vergnügungspark, aber trotzdem Fallon Angst spürt. Also muss da noch was sein. Sie scannen dann die Toten, weil der Doktor es halt quasi einfach verlangt. Und sie schafft es dann tatsächlich, durch diese Scannung etwas wahrzunehmen, nämlich, dass sie quasi von der Dunkelheit verschluckt wurden. Und es wird erst gesagt, ja, das ist einfach lyrisch, das kann man nicht wörtlich nehmen. Finden dann später raus, man muss es natürlich wörtlich nehmen. Aber naja, die gute Frau Steele ist gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis, beschwert sich halt so ein bisschen. Sie sagt, sie hätte ganz viele böse Kreaturen schon gesehen und sie könnte die halt auf jeden Fall töten.
Ja, genau, kill it with fire. Genau. Und was sie ja auch wortwörtlich probiert später.
Sie sagt halt, sie machen jetzt ganz viel Licht, weil dann können sie sich in der Dunkelheit verstecken. Das ist doch eine sehr, sehr gute Idee. Und sie will halt dieses böse Raubtier noch immer weiter suchen. Auch als man dann hört, wie der gute Cornetto gefressen wird.
Man muss der gut geschmeckt haben.
Ja, und ich muss aber da sagen, da setzte mein erster Kritikpunkt ein tatsächlich. Ich fand es nicht unheimlich. Es war mir einfach nur zu laut. Da hat man gesagt, ja, wir machen jetzt was ganz Lautes, dann erschrecken sich die Leute. Nein, aber ich fand es tatsächlich, so wie es umgesetzt war, ziemlich schwach. Also natürlich, die Waschenrader muss man sehen und die Skelette muss man sehen. Aber auch da hat Big Finish es schon skripttechnisch besser geschafft, Sachen gruselig als Audio rüberzubringen. Hier war ich einfach nur erschrocken, dass es so laut war. Noch nicht mal erschrocken, genervt. Und dachte, ja, hätte man jetzt irgendwie live beschreiben müssen. Das kommt dann so im Nachhinein. Und da fand ich es dann irgendwie zu spät und langweilig.
Was ich allerdings gut fand, das gelöst haben, war, wie sie die Stimmen hört. Man hört nämlich ganz viele verschiedene Stimmen im Hintergrund sozusagen, als sie dann Kontakt aufnimmt. Und da dabei sind erstmal so höhere Stimmen, die im Hintergrund so und aber es sind auch so so, und das erzeugt tatsächlich, das fand ich sehr gut gemacht, diese Stimmen, diese verschiedenen Stimmen, die alle auf ihre Art irgendwie ein bisschen gruselig klangen, mit ein bisschen Hall hinterlegt und so weiter, das war tatsächlich sehr stimmungsvoll. Aber ja, wie die Leute gestorben sind, da ich habe vor ein paar Tagen, du hast ja schon gesagt, wann wir das hier aufnehmen, vor ein paar Tagen kam bei Netflix die letzten Folgen vom Manifest raus. Manifest, so eine Mystery-Serie, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Ist das die mit dem Flugzeug?
Ja, genau.
Ja.
Ist so eine sehr, ja, kann man gucken, kann man nebenbei laufen lassen, ist ganz lustig so, aber keine große Empfehlung jetzt, sondern einfach Beschäftigungstherapie. Ja. Und in der letzten Folge, Spoiler, verwandeln sich mehrere Menschen in Aschehaufen, einfach so, zack, Aschehaufen. Und das Bild habe ich im Kopf gehabt, immer wenn das hier passiert ist, so, obwohl Skelette ja eigentlich übrig bleiben, aber ich finde dieser Ton, der da passiert ist, diese kurze Einspielung, das klang so nach, zack, und jetzt ist nur noch ein Aschehaufen da. Das hat bei mir im Kopf ein völlig anderes Bild gesetzt, als das, was die Geschichte eigentlich erzählen wollte.
Ja, ganz genau. Das ging mir tatsächlich ähnlich. Das hat, da komme ich auch in der Wertung zu Big Finish, tatsächlich ein paar Mal schon besser hinbekommen. Man stellt dann ganz schnell fest, ach ja, siehst, das war gar nicht lyrisch gemeint, sondern es sind keine Kreaturen, die sich in der Nacht verstecken, sondern die sind halt die Dunkelheit selber. Und sagt daraufhin so, wir gehen jetzt einfach zurück zum Schiff. Frau Steele sagt, nein, ich möchte lieber im Playboy. Nein, sie sagt, ich möchte hierbleiben, ich möchte das Vieh jagen, aber die Chefin, also die gute Mrs. Donnelly, sagt, ja, ich gehe dann mal zum Schiff zurück, ich möchte hier nicht dafür sterben, das ist mir egal, ne? Ich setze das von der Steuer ab, dann habe ich meine Ruhe. Und der Doktor bietet halt Fallon an, sie mitzunehmen, war aber sie sagt, nö, ich bleib bei Mrs. Steele, die hat meine Familie gerettet, ich bin quasi verschuldet. Und das fand ich sehr süß, dass Mrs. Donnelly dann fragt, Doktor, ich würde gerne mit ihm mitkommen. Er sagt, nee, du bist nicht eingeladen, auf dich habe ich keinen Bock. Das fand ich ganz, ganz großartig. Ja, der Doktor kommt dann ganz schnell auf die Waschstelle Radar und sagt dann auch nochmal, sie sind eigentlich friedlich und leben nur in Wäldern, aber ihr habt sie böse gemacht, weil ihr hier den Planeten abgeholzt habt. Also im Endeffekt, wenn ihr Science in the Library gesehen habt, dann erkennt ihr so ungefähr den Tenor, den der Doktor dann da anschaut.
Er sagt quasi eins zu eins dasselbe, was auch sehr seltsam ist, weil Tennant erzählt es so, als wenn das für ihn völlig neu war. Beide, sowohl der vierte als auch der zehnte Doktor, fangen an mit, ja, ich kenne die ja und so weiter. Die Wäsche an der Rade war auch für Tennant nichts Neues, er kannte die. Aber dieses Verhalten, ne, in den, dass
das kenn ich nicht.
Jagd auf Menschen machen und in den Schatten und böse und alle und die in Skelette überlassen, das war für Tennant neu. Wie passt das denn? Das ist der vierte. Ich mag sowas nicht. Ich mag keine Prequels zu Sachen, die für spätere Folgen neu waren. Das ergibt keinen Sinn, dass der vierte Doktor hier quasi dasselbe erlebt. Jetzt nicht ganz dasselbe, also nicht mit in den Raumanzügen, dass sie da rumgelaufen sind und so war das jetzt nicht. Aber vom Prinzip her, dass sie Jagd auf Mensch machen und so weiter, das war eins zu eins dasselbe. Ich mag sowas nicht. Das ist so, als wenn man den ersten Doktor einen Sonic Screwdriver in die Hand drückt oder den dritten Doktor das Psychic Paper und so weiter. Das gab's da noch nicht. Das ist erst später aufgetaucht. Oder wenn, ich weiß nicht, ich habe mir die Dinger vom Big Finish nicht angehört, aber dass River Song auf alle alten Doktoren getroffen ist und so weiter. Ich weiß nicht, ich finde, das ist immer so ein Ding, wo man am Ende sagt, und wird ihm jetzt das Gedächtnis gelöscht oder warum ergibt das später keinen Sinn mehr? Sowas mag ich nicht. Dieses Erweiterung des Universums
auf Kosten
der Kontinuität. Von existierenden
Stories.
Ja.
Das geht mir tatsächlich ähnlich. Und auch das hätte man irgendwie viel besser lösen können. Das wirkt hier halt alles sehr routiniert runtergeschrieben.
Ja.
Auch dass dann Fallon die nächste ist, die natürlich dran glaubt, nachdem wir jetzt erfahren haben, wie sie bei Steele gelandet ist. Dann heißt es, oh, du hast zwei Schatten. Und weg ist sie. Und schön fand ich, dass der Doktor erst noch verhandeln möchte und den Waschanerader sagt, hör mal, wir gehen jetzt und dann stocken wir auch den Wald auf. Das wird wieder total nett hier. Und die Waschanerader sagen, ne, wir haben jetzt gemerkt, ihr schmeckt super, außerdem wollen wir uns rächen. Das fand ich vom Doktor sehr hilflos, vom Waschanerader sehr unüberlegt und sehr böse irgendwie. Und daraufhin fressen sie halt Fallon. Das war, ich weiß nicht, ob der Doktor unbeholfen und die Waschanerader einfach sehr pissig waren oder ob das einfach so mittelmäßiges Schreiben war. Die Szene fand ich ein bisschen unfreiwillig komisch.
Ja, ich glaube, das war auch so der Moment, wo sie irgendwie zum Ende kommen mussten und die mussten ja auch mit ihm besiegt werden, die Waschanerader. Er konnte die ja nicht einfach auf die Menschheit loslassen quasi.
Ja, klar.
Es war nicht besonders gut geschrieben und das fällt einfach mit rein, denke ich mal. Was ich allerdings gut fand an diversen Szenen hier, war die Musik im Hintergrund. Da waren teilweise so leise Pianostücke und so. Die fand ich sehr, sehr angenehm im Hintergrund. Die passten sehr gut zu der Stimmung.
Ja, fand ich auch, aber auch da eher routiniert als irgendwas Besonderes. Also ich könnte dir durchaus, glaube ich, noch Sachen aus Chimes of Midnight nachsummen, wenn ich es irgendwie gerade gehört hätte vor ein paar Tagen. Hier fällt das so ein bisschen flach, aber passt dich deutlich dem Rest sehr gut an.
Ich wollte gerade sagen, das hier ist aber auch ein durchschnittliches Hörspiel, so Massenproduktion. Ja. Das ist kein Chimes of Midnight ist halt eines der Highlights von allen Big Finish, die sie über die Jahre rausgebracht haben in über 20 Jahren. Das zu vergleichen ist ja jetzt auch unfair. Ich fand die Musik hier angemessen und ich fand sie sehr schön und sehr atmosphärisch. So ist jetzt auch nichts, was mir... Ich könnte es jetzt auch nicht nachsummen, ist mir jetzt auch nicht hängen geblieben, aber als ich es gehört habe, habe ich gedacht,
routiniert.
Ist es mir aufgefallen, habe ich gedacht, oh, die Musik ist nett, ja, das gefällt mir.
Ja.
Was mir auch gefallen hat, war das, wo der Doktor dann gesagt hat, so, wir machen jetzt das und das und das und das. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendeiner sagt dann zu ihm, wer hat dich denn jetzt zum Chef gemacht, ne? Da habe ich eigentlich nur erwartet, dass der Doktor sagt, ich bin Tom Baker, Bitch.
So. Die Welt.
Was glaubst du, wer ich bin? Hallo?
Ab da ist das Ganze dann aber so ein bisschen hackstückelig, weil dann geht's sehr, sehr schnell irgendwie. Ja. Der Doktor macht nochmal ganz klar, hört mal, die Waschnerade sind gar nicht böse, sondern die Menschen sind böse, sie haben den Lebensraum zerstört und sie sagt, das ist mir egal, ich töte die jetzt und schlägt den Doktor nieder. Und während
das fand ich super. Das ist, du hörst auch richtig so Batz und Dong und so. Das dachte ich, Moment, hat sie gerade den Doktor K.O. gehauen? Was ist denn jetzt los? Und als der Doktor kurz danach wieder wach wird, kommt auch so, hat irgendjemand mich gerade ins Gesicht geschlagen? Das fand ich super. So,
ja.
Hat sich irgendjemand das Kennzeichen von der Schlampe gemerkt?
Das war Fahrerflucht.
Ja.
Aber ich finde, dann halt geht's weiter, er wacht auf und diskutiert dann nochmal mit Georgia, die halt sagt so, nö, wir bleiben jetzt hier und Steel kann den bestimmt töten, das ist kein Problem, die schafft das, die ist super, da wird Steel nochmal ein bisschen gelobt. Währenddessen hören wir aber, wie Steel und, wie heißt der Golem nochmal, Gloster,
ja, irgendwie so.
Gloster, von den Waschnerada reingelegt werden, weil sie sehen, dass sie sich zurückziehen, aber hinter ihnen ist schon der zweite Schwarm. Und wir stellen fest, offensichtlich mögen die Waschnerada sehr gerne Menschen, können aber mit Golems nichts anfangen und man hört quasi, wie Gloster so langsam auseinandergerissen wird und dann auch später danach schreit, dass Steel ihn töten muss, was sie dann natürlich auch tut als guter Chef.
Ich fand die Erklärung vom Doktor da etwas seltsam, wo sie ja sagt, ja, aber der ist doch aus Stein, weil die können ja keinen Stein fressen. Und er sagt, naja, nur weil sie es normalerweise nicht tun, heißt das nicht, dass sie es nicht können. Menschen können ja auch Metall essen. Und ich dachte mir so, können sie? Also.
Ja, es gibt tatsächlich irgend so einen komischen Irren mit Bart, der hat ganz viel Steine und Metall gemampft. Der hat mal, weil irgendein Scheich das lustig fand, in anderthalb Jahren ein ganzes Flugzeug aufgegessen. Gegen Geld natürlich.
Was?
Ja, kein Scheiß.
Also, er hat halt
jeden Tag ein Stück Flugzeug abgemacht und.
Aber das muss er dann irgendwie bearbeitet haben. Das kann er doch nicht so gekaut haben.
Keine Stücke genommen. Nee, der hat's geschluckt, denke ich einfach mal.
Ja, aber da ist ja auch Stahl und so weiter.
Naja, das, denke ich mal, kam hinten wieder raus. Hoffe ich für ihn.
What?
Also ich habe mich nicht mit seinen Ärzten unterhalten. Ja, google das, wenn
ich mich nicht. Ich schreibe es mir auf, Alter. Metallfresser. Metallfresser googeln.
Ja, und irgendein Araber hat gesagt, oh, ich finde das lustig, komm hier, ich habe ein Flugzeug. Bon Appetit. Und dann hat er anderthalb Jahre bei dem Scheich gewohnt und dem sein Flugzeug gegessen.
So, gab es nicht vor ein paar Jahren irgendwie ein Flugzeug, was irgendwo abgestürzt ist und nie gefunden wurde?
Ja, aber ich glaube nicht, dass der einfach einen kleinen Snack haben wollte.
Weißt du ja nicht. Vielleicht gibt es ein ganzes Dorf von diesen Menschen irgendwo im Dschungel, die Metall fressen. Also jetzt verwundert mich gar nichts mehr. Wo waren wir?
Der Doktor verlässt das Schiff, er sagt, ich will die retten. Und George sagt, ja, geh du mal. Ich heb mit dem Schiff dann ab und flieg einfach zur Erde. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Bis dahin war sie die tatsächlich klügste von allen. Und wir hören dann weiter, wie Steel weiter kämpft. Und plötzlich hört man so ganz leichte Vergnügungsparkmusik. Und plötzlich kommen die Vergnügungspark-Roboter. Und sie ist ganz irritiert und sagt, oh, ihr seid die Waschnerada. Nein, nein. Der Doktor sagt, nein, das ist nur eine Ableckung. Ich habe das gemacht. Und rettet sie dann schließlich mit der TARDIS.
Und die Roboter waren lustigerweise gruseliger als die Waschnerada.
Ja,
als sie gesprochen haben. Also,
ja, das tatsächlich. Ich habe kürzlich diesen Film mit Nicolas Cage gesehen, der auf diesem komischen Videospiel basiert. Ja, es gibt eins, Willy's Nightmare oder so, wo du irgendwie sieben Nächte in so einem Vergnügungspark-Ding durchhalten musst.
Willy's Wonderland? War das irgendwie so?
Willy's Wonderland, ja, genau.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, der Titel ist... trägt er da irgendwie so einen lila und blauen Anzug oder irgendwie sowas?
Nee, ein hellblaues T-Shirt mit dem Logo von dem Ding drauf. Aber ich habe ihn auch nicht ganz zu Ende gesehen.
Ich glaube, optisch verwechsel ich es gerade mit Willy Wonka, aber egal. Nicolas Cage als Willy Wonka will ich sehen. Sollte irgendjemand zuhören, der die Rechte an Willy Wonka hat, Nicolas Cage, ich will's sehen.
ich will Nicolas Cage als alles sehen quasi mal. Aber in diesem Film gibt's halt auch diese animatronischen Figuren, die ihn dann später angreifen. Und diesen Blick hatte ich vor Augen. Und so hätten die Waschtenerade vielleicht funktioniert, wenn sie von diesen Viechern Besitz ergriffen hätten. Aber nein, das ist nur eine Ablenkung. Er rettet sie mit der TARDIS. Und schön fand ich diese kleine Diskussion, dass Doktor sagt so, na, fällt es dir nicht auf? Und sie so, was denn? Das ist das Schiff innen größer als außen. Boah, ich hatte gerade keinen Bock oder keine Zeit, mich darum zu kümmern.
Ja, ich hatte gerade ganz leid, andere Dinge im Kopf. Aber ja, genau, hast recht, so, es ist schade, größer von innen. Schade, toll.
Ja. Das ist natürlich schade.
Ja.
Und da stellen wir dann fest, oh, es sind gar keine Waschtenerade an Bord der TARDIS. Aber wir scannen jetzt mal eben. Und dann stellt er fest, oh, doof, es ist nur die Hälfte noch irgendwie in dem Vergnügungspark, von denen wir vorgescannt haben. Der Rest muss ja auch irgendwo sein. Und sie landen dann wieder auf dem Schiff und stellen fest, oh ja, die gute Frau Donnelly ist auch schon gefuttert worden. Und stolpern dann ganz kurz über den Trophy Room von Mrs. Steele, wo dann nochmal gesagt wird, ja, sie hat ja an einem einzigen Nachmittag so ein ganzes Squad an St. Terrence umgebracht, die da auch irgendwie noch ausgestellt sind und so. Da war euch auch tatsächlich ein süßes Wortspiel, wo er sagte, you certainly know how to get ahead, weil sie wohl Köpfe sammelt.
Ja.
Und dann geht's halt auch sehr schnell, sagt, oh, ein zweiter Schatten, ja, aber du hast ja gesagt, das dauert ein bisschen, bis die dann loslegen zu essen und darum spritze ich mir jetzt erstmal Gift. Ja. Und das tut sie auch und die Waschtenerader sterben dann auch ganz schnell.
Weil das Schiff hat keinen Selbstzerstörungsmechanismus, weil mit der Guide-Erklärung, ja, da würde nachher noch jemand auf die Idee kommen, das Schiff zu zerstören. Das fand ich super.
Ja, und ich fand tatsächlich die Reaktion des Doktors, der ja offensichtlich Steele nicht mag, ein bisschen zu zehnter doktorisch, als dann so jammerte, sie soll sich nicht opfern. Nein, das würde auch irgendwie anders klappen. Das fand ich albern. Er hat ja schon vorher gesehen, dass es anders nicht klappt. Der kann ja nicht die Waschtenerade von ihr einfach wegpusten.
Ich fand aber auch bis zu diesem Zeitpunkt, da war ja sie die Einzige, die noch am Leben war von der kompletten Crew. Da habe ich wirklich so überlegt, gehen sie jetzt wirklich den Schritt oder kommt am Ende noch eine heilige Rettung, dass sie überleben kann und mit ihren Taten, weil sie ja quasi dafür gesorgt hat, dass niemand flieht von dem Planeten, leben muss und so weiter, muss sie moralisch damit klarkommen, was sie getan hat als einzige Überlebende, als die alle anderen verdammt hat? Nein, stimmt auch. So, kommt, da kommt gar nichts mehr. Der Doktor sagt, ja, tot, blöd.
Und ja, und auch der Rest. So, jetzt parke ich das Schiff in der Umlaufbahn und hier eine Notsendung hier. Achtung, Seuche, tötet alle, die hier waren, tötet alle, die noch kommen. Schlürft dann zurück die TARDIS und sagt so, ja, should have saved someone. Und Ende.
Ja, das war's. Punkt. Und ich saß da und dachte, wie jetzt? Das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Alle tot? Das ist das Ende einer Doctor Who-Folge, wo der Doktor sagt, ja, scheiße, alle tot. Ja, kann ich nichts machen. Also, gehe ich halt wieder. So, ich kann hier nur einen Pickup-Zettel, hier so einen Pin-Up-Zettel hinmachen und sagen, hier kommt nicht her, hier ist tot. Mehr kann ich nicht machen.
Und vor allem, als dann dieses Raumschiff im Orbit war und er sagt, er nimmt diese Not, also diese Warnmeldung auf. Ich hatte vor Augen, wie ich im Kino sitze, bei einem typischen 70er, 80er, 90er Jahre Science-Fiction-Film, der genau damit beginnt, dass eine Bergungscrew diese Nachricht hört und sagt, wir landen trotzdem.
Ja, ja. Also so hätte auch ein Film von James Cameron in den 70ern starten können hier. Du. Mit ein paar Xenomorphen.
Ja, das fand ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lustig. Und ich wäre damit bei der Wertung, die weniger lustig ist. Aber hau du gerne mal zuerst raus.
Ja, wo fange ich an? Für mich ist das so ein zweischneidiges Schwert, dieses Hörspiel. Weil das ist so, du hast einerseits dieses familiäre Setting, du kennst das alles schon. Du hast Vergnügungspark wie in Nightmare in Silver, du hast es direkt im Kopf und denkst, aha, ja, okay, das kenne ich. Und dann hast du Silence of the Library und komplett die gleiche Prämisse, die gleichen Figuren, die irgendwie denselben Zweck erfüllen. In Silence of the Library war das hier die junge, hübsche Dame da, die das Bückstück für den Chef war. Und hier ist das halt die Empathin, die aber beide die gleiche Rolle erfüllen, die eigentlich nicht da reingehören, die aber dazu beitragen, dass man der Story folgen kann, dass die Charaktere aufgeklärt werden, was da los ist und das als Kommunikation zum Waschtenerader und bla 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 besteht. Und es hat auch noch denselben Ablauf und der Doktor hat auch genau dieselben Erkenntnisse, wie er auch später als zehnter Doktor hat. Also er erlebt quasi dasselbe zweimal und das ist an sich nicht unterhaltsam. Was es denn unterhaltsam für mich macht, ist der vierte Doktor halt. Der vierte Doktor, ich höre einfach Tom Baker gerne zu. Und auch wenn das hier der vierte Doktor ist, der in den Raum kommt, sich hinsetzt und sagt, ja, jetzt erzähl mal, ich habe keinen Bock, mich zu bewegen, ist es trotzdem immer noch Tom Baker. Und daran hatte ich Spaß. Ich hatte an Tom Baker Spaß, ich hatte an diversen One-Linern Spaß und so ein paar neckischen Kommentaren, wie auch, wo der Doktor ins Gesicht geschlagen wird, dann wieder wach wird und dann über einen Kommunikator mit der Frau Steele, die halt unterwegs ist mit ihrem Flammenwerfer und so weiter, am Reden ist und sie sagt, ach, er ist wieder wach. Ja gut, mute. So, da sind halt so ein paar Sachen, wo ich tatsächlich lachen musste. Es sind ein paar nette Dialoge, Ideen dabei. Aber die Story an sich ist halt dasselbe, was man schon kannte. Vor allem mit dem Western Narada, die gleiche Story einfach nochmal. Da hatte der Autor keine Idee, was er mit der Figur... Also der hat... Wer war der Autor?
Der Autor war John Durney.
John Durney. Der gute Herr hatte den Auftrag bekommen, eine Geschichte mit den Western Narada und dem vierten Doktor zu schreiben. Ich denke, das wird eine Auftragsarbeit gewesen sein, weil das ist ja aus diesem Boxset, ne? Classic Doctors, ja. New Monsters. Und hatte gar keine Idee. Und dann hat er sich die eine Folge mit den Western Narada, die existiert, angeguckt und hat gesagt, ja, ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie ich das jetzt expandieren sollte. ich mache einfach dasselbe nochmal. Nur diesmal nicht in der Library, sondern im Vergnügungspark, weil ich war gestern im Hansapark mit meiner Nichte oder irgendwie so. Keine Ahnung. Im Phantasialand für alle, die nicht im Norden wohnen. Und so kommt es mir halt vor. Einfach so, ja, wir müssen irgendwas schreiben, schreiben wir das gleiche nochmal mit leicht anderen Charakteren, der vierte Doktor statt der zehnte und so weiter. Und es funktioniert für mich nicht storytechnisch. Es ist allerdings auch nicht so schlecht, dass ich sage, es kann man sich nicht anhören, weil ich finde, das war unterhaltsam zum nebenbei weghören quasi. Also es macht ja Spaß, den vierten Doktor zu hören, sich vorzustellen, dass er aufs Maul bekommt und K.O. geschlagen wird und so ein Blödsinn. Das war ganz lustig. Und am Ende, alleine für dieses Ende, wo alle tot sind, just this once everybody dies, und du siehst einfach nur den vierten Doktor, der da steht und sich, keine Ahnung, Aschehäufchen anguckt und sagt, ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Naja, gut, ich hab noch einen Termin.
Ich bin weg.
Ich bin dann mal weg, ne? Mach's gut, Bruder. So, allein dieses Ende macht das Ding so kurios sympathisch irgendwie, dass ich es nicht unbedingt schlecht bewerten möchte. Ich finde es halt schwierig, das hatten wir ja schon gesagt, dass sowas reingepuppelt wird in eine Kontinuität, wo das später gar keinen Sinn ergibt, dass er das hier erlebt hat. Aber das kommt bei Big Finish inzwischen bei einfach. Ich glaube, dass Big Finish so, kennst du die South Park-Folge, wo sie mit Family Guy, wo sie die Geschichten für Family Guy herausfinden, wie die gemacht werden, dass es einfach irgendwelche Seekühe sind, die irgendwelche Bälle aus dem Aquarium fischen, auf den Bällen steht was drauf und durch diese Sachen, die sie da rauszwischen, wird der Witz für Family Guy erstellt. So kommt es mir bei Big Finish vor. Die haben irgendwie so ein riesiges Aquarium mit Seekühen, da sind Bälle drin, drei verschiedene Haufen. Einmal Charakter, einmal Monster und einmal Setting. Und die holen da die Bälle raus und dann kommt Nicholas Briggs und sagt, haha, vierter Doktor, Western Narada, Vergnügungspark. So, John Durney, schreib. so dieses Gefühl habe ich. Und das mag ich nicht. Aber, um zurück zu diesem Hörspiel zu kommen, es tut nicht weh. Man kann es sich anhören, es ist nicht das schlimmste Big Finish, was ich je gehört habe. Da gab es auch in dem frühen Manfleys vor allen Dingen einige, die wirklich viel, viel schlimmer zu hören waren, aufgrund ihrer Länge vielleicht auch. Ich glaube, das hier, das hätte vielleicht davon profitiert, dass es ein bisschen länger gegangen wäre. Vorausgesetzt, der Autor hätte irgendeine Idee gehabt, das Ding noch zu expandieren. Aber das hätte man hätte es expandieren können, dann wäre vieles nicht so abrupt gewesen. Wohingegen einige Big Finish der Frühzeit, wo du gesagt hast, da haben sie sich Zeit gelassen, durchaus davon profitiert hätten, mal ein bisschen weniger Zeit sich zu lassen. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht das Langwierigste. Es ist, man kann es hören. Es ist auch schnell vorbei. Es tut nicht weh. Und am Ende sitzt man da und denkt sich, ah, okay, ja, gut, habe ich gehört. Deswegen, ich glaube, ich würde einfach so ganz banal mich genau in der Mitte treffen. Ich würde sagen, 5 von 10, der absolute Durchschnitt. Es ist nicht wirklich schlecht. Es ist nicht wirklich gut. Es ist einfach da. Man kann es hören. Es tut nicht weh. Es sind ein paar lustige Sachen dabei. Es sind ein paar Sachen dabei, wo man sich sagt, ja, kenne ich. Also, tut mir leid, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Und allein für die Vorstellung, dass Tom Baker am Ende lacht, ja, alle tot, blöd. Dafür kann ich einfach keine schlechte Wertung geben, deswegen 5 von 10.
Ja, da bin ich sehr nah bei dir, ich gebe auch die 5 von 10. Allerdings ist es für mich Durchschnitt im negativsten Sinne. Es gibt ja durchaus Durchschnitt, wo ich sage, ja, das sind sehr gute Sachen, sehr schlechte Sachen, da hat man sich was getraut. Das hier wirkt tatsächlich, du hast es gesagt, wie eine 0815 Auftragsarbeit. Da hat man gesagt, so, hör mal, wir haben ein Boxset, wir dürfen die Waschsteiner Radar benutzen. Ich weiß natürlich nicht, wie die BBC-Vorgaben waren. Vielleicht haben sie gesagt, ja, findet nicht zu viel dazu oder so. Und selbst dann hätte man, und sei es nur durch einen Perspektivwechsel, der noch nicht mal stattgefunden hat. Man kann ja so eine Geschichte gerne erzählen, sagen, okay, statt der Library nehmen wir den Vergnügungspark, statt dem 10. Doktor haben wir den 4. Statt, keine Ahnung, der Besucher der Library haben wir halt einfach irgendwelche Bounty Hunter da, bla bla bla. Aber dann versucht man doch zumindest eine andere Perspektive einzunehmen, das irgendwie anders zu erzählen. Vielleicht sogar so, dass der Doktor überhaupt nicht rafft, was da los ist und am Ende nur mit Haut und Haaren irgendwie davonkommt. Irgendwie sowas. Und da passiert nichts. Ich finde darum tatsächlich, dass das in keinem Belang irgendwie ein bemerkenswertes Hörspiel ist. Es ist kein gutes Tom Baker-Hörspiel. Tom Baker schafft es trotz seines Alters in anderen Hörspielen durchaus eine bessere Performance abzuliefern. Das hier klingt wirklich, als hätte man ihn gemütlich in seinem Schreibtischstuhl in seinen Schrank geschoben, sagt, hier, lies das mal runter. Und genauso wirkt es auch geschrieben. Als hätte man gesagt, Mr. Durney, hier haben Sie, keine Ahnung, 200 Pfund. Sie haben eine Woche Zeit. Das sind Ihre Vorgaben. Das wirkt einfach runtergeschrieben. Die Charaktere sind absolut austauschbar und langweilig. Wie gesagt, der kleine, für mich etwas verwundernswerte Punkt war, dass die gute Fallon da irgendwie noch ein bisschen Background kriegt, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Was in mir aber auch ein bisschen die Vermutung weckt, hätte man ihm guten 70 Minuten gegeben, hätte er da auch nicht viel mehr draus machen können. Dann hätten vielleicht noch zwei oder andere Figuren einfach noch ein kurzes Kapitel bekommen, wo sie von ihrer Kindheit erzählen oder von ihren Ängsten. Und ich weiß von Big Finish, dass sie es besser können. Natürlich sind die Western Radar schwierig als Audiogegner. Aber sie haben in der Box davor geschafft, die Weeping Angels gut umzusetzen, die ja natürlich auch eher optische Gegner sind. Und sie haben es schon vor Jahren, also von jetzt an rückwärtsgerecht, vor 15 Jahren geschafft, die Ortons, die natürlich auch eher optische Gegner sind, gut umzusetzen, nämlich in Brave New Town. Mit, das war, glaube ich, Achter Doktor und hier die ich nicht mag, Sheridan Smith, wie heißt die? Lucy Miller. Und da hat man gesessen und gesagt, oh, das ist ein neuer Turn, was die Ortons angeht. Das macht Spaß, das zu hören. Das war hier halt gar nicht.
Ja.
Ich mag die Western Radar als Idee. Hier blieb einfach nur so, ja, das hätte auch einfach ein Krokodil sein können. Punkt.
Ja.
Das hätte nicht die Western Radar sein müssen. Und auch wenn ich dem guten John unterstelle, er hätte nicht gute Ideen gehabt, um mehr als 50 Minuten zu füllen, wünsche ich mir wirklich von Big Finish bei so Einzelhörspielen, nicht bei Companion Chronicles, nicht bei Short Trips oder so, aber bei Hörspielen, dass man sich vielleicht mal, das wird nicht passieren, weil das ist jetzt schon auch 5 Jahre her oder 6, dass das hier gemacht wurde, dass man sich hätte dazu hinreißen lassen zu sagen, okay, dann sind es halt keine 50 Minuten, dann nehmen wir halt die 20 Pfund mehr für Tom Baker in die Hand, dann macht der halt so ein Ding, das ist 65 Minuten. Und ich glaube, da kann man dann tatsächlich sehr viel geschickter schreiben, wenn man halbwegs talentiert ist und nicht einfach nur irgendwie was runterschreibt. Wie gesagt, Wild Animals von dem Guten war auch ziemlich bescheiden und das setzt dich fort. Ich bin aber, wie gesagt, da bei absolutem Mittelmaß, weil ich habe mich auch nicht zu Tode gelangweilt. Tom Baker ist ganz okay, aber es ist halt Tom Baker und der Rest war okay, es war halt routiniert. Es kommt bei mir allerdings auch an keiner Stelle irgendwie so ein Gefühl, auf das ich da wäre. Dafür hätte ich mir mehr Vergnügungspark-Feeling gewünscht. Das kommt null rüber. Das hätte in der Library spielen können, das hätte von mir aus auch hier im, keine Ahnung, in der Buga spielen können. Das macht keinen Unterschied tatsächlich, bis auf die kurze Szene mit den Robotern. Und bei so einem Feeling hätte man ansetzen können und die Western Radar einfach nebenher laufen lassen. Das wäre vielleicht spannender gewesen, aber so ist es halt, tut keinem weh, tut aber auch nicht unbedingt gut. Das waren jetzt keine 15 Minuten, die ich unbedingt wiederhaben will, weil ich denke, hast du was gelernt, warst ein bisschen zumindest abgelenkt, aber mehr auch nicht tatsächlich.
Ja, also, da sind wir ja sehr nah mit unserem Eindruck beieinander.
Ja,
sehr,
total.
Ich möchte auf eine Sache noch eingehen, weil du sie gerade erwähnt hast, das ist nämlich das, was ich vergessen hatte. Das ist das, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, wo du sagtest, dass du ganz bei mir bist, nämlich, dass die Westerner Radar nicht funktionieren. Hier im Audiomedium, weil das ist es, genau. Das Problem habe ich hier mit dem Westerner Radar gehabt. Westerner Radar sind, obwohl man sie ja gar nicht sieht, sondern nur sieht, was passiert um sie herum quasi, sind sie ein Monster, das für mich optisch funktionieren. Und Big Finish hat es nicht geschafft, das zu transferieren als Hörspiel. Ich finde, die haben absolut null funktioniert in diesem Hörspiel. Das ist das ganz große Problem. Du hast gerade gesagt, das fand ich sehr interessant, weil das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe nämlich bisher keine Hörspiele mit den Weeping Angels gehört, weil ich auch immer gesagt habe, wie sollen die Weeping Angels funktionieren in Audioform, wenn man sie nicht sieht? Weil ein ganz großes Ding bei denen, an deren Ausstrahlung, an deren Atmosphäre ist halt, dass man sie sieht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die in Hörspielform funktionieren. Du hast gerade gesagt, die funktionieren tatsächlich ganz gut in Audioform. Was mich tatsächlich...
Also nicht generell, aber zumindest in der Box davor gab es ja Fallen Angels mit dem fünften Doktor. Und das war zumindest wesentlich besser umgesetzt als hier. Also da gibt es natürlich auch so einen leichten Turn, aber da kann man halt sagen, ja, da hat man eine etwas andere Perspektive eingenommen. Und das funktioniert wirklich gut.
Okay, das macht mich tatsächlich neugierig, weil ich hätte jetzt dieselbe Meinung vertreten, wie ich hier vertreten habe. Funktioniert nicht im Audiomedium, weil das hier ist für mich ein Negativbeispiel dafür, dass man etwas aus der TV-Serie nimmt, was tatsächlich für die TV-Serie gedacht war von der Atmosphäre her. Und das versucht zu... Es hätte in Buchform, könnte ich mir noch vorstellen, weil du dann beschreiben kannst, was passiert.
Ja.
Ne? Aber in rein Audiomedium funktioniert das nicht. Also das war auch ein ganz großes Problem von dieser Story. die Monster haben nicht funktioniert. Und das hat sich schon dadurch geäußert, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass man alleine schon durch die Geräusche, die sie machen, wenn die Leute sterben und so weiter, völlig anderes Bild hat, weil nicht mal das Geräusch passt zu dem, was da gerade passiert und so. Und das ist, wenn ja. du nicht weißt, was die Waschstandarada sind, dann hast du da überhaupt nichts im Kopf. Deswegen, nee, das funktioniert. Das ist, da ja. müssen die sich andere Monster aussuchen, wobei die neue Shibi hat doch in seiner ersten Staffel nur neue Monster eingeführt. Mit denen sollten sie dann arbeiten.
Oh ja, bitte.
Gab's da nicht ein Zahnfee-Monster oder irgendwie sowas?
Ja, natürlich, der sich überall Zähne dran gepopelt hat von denen, die er gefressen hat.
Den kann man doch, da kann man Tom Baker hinstellen und sagen, Alter, wann warst du denn das letzte Mal beim Zahnarzt? Oder irgendwie sowas.
Meine Zähne kriegst du aber nicht.
Klack, 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 klack.
Ja. Aber wie gesagt, wenn du tatsächlich auch bei den Ortens ähnlich denkst, hör dir mal Brave New Town an, weil das ist tatsächlich auch in dem Format, wo ich sage, das finde ich gut, das war um die 70 Minuten und halt
okay.
eine Geschichte.
Welcher das Doktor ich ist das? Gut.
10. Dr. Lucy Miller. Ach Quatsch, 10. Dr. 8. Dr. Lucy Miller.
10. Dr. Lucy Miller, das wäre eine interessante Mischung.
Nee, das war, glaube ich, die zweite Staffel von den 8. Dr. Adventures.
Brave New World.
Town.
Brave New World Town.
Ganz genau. Also für alle anderen, die das auch vielleicht sagen, oh ja, Waschandarada stelle ich mir schwierig vor, das ist ja unmöglich, so einen Gegner überhaupt umzusetzen. Hört, wie gesagt, mal in die beiden anderen rein. Das ist durchaus schon gelungen. Und das führt mich gleich für dich zu dem nächsten, was wir vielleicht auf Halde aufnehmen könnten. Denn in diesem Boxset gibt es ja nicht nur Night of the Waschandarada. Nein, wir können auch den 8. Doktor dabei beobachten, wie er den Day of the Waschandarada erlebt. Hättest du da auch Lust zu?
Hey, nachdem ich gerade 3 Minuten drüber gelabert habe, dass die Waschandarada nicht funktioniert.
Gerade darum.
Ist es auch von John Durney oder jemand anderen?
Ich glaube von jemand anderem. Ich glaube von jemand Bekannterem auch. Moment. Day of the Waschandarada wurde geschrieben von, natürlich, von Matt Fitton.
Ah ja, den kennt man ja auch.
Ja. Eben, also wie gesagt, das und du, es nimmt ein bisschen Bezug auf die Ereignisse, hier ist aber eine eigenständige Story.
Raphael, ich kann dir doch keinen Wunsch abschlagen.
Oh, das höre ich sehr gern. Dann peilen wir das doch sehr gerne mal als nächstes an und ja, alle anderen können sich dann auch überraschen lassen, A, wann das dann gesendet wird und B, ob wir vielleicht komplett baff sind und sagen, mein Gott, wir haben selten ein besseres Big Finish mit einer besseren Bearbeitung eines TV-Gegners gehört wie dieses. Ich habe da so eine Ahnung, aber davon will ich mich nicht in die Irre führen lassen. Ja, wer in weiß. Diesem Sinne, hört nicht das, was wir jetzt gehört haben, aber tut es andere gleich und hört zumindest mal in Brave New Town rein. Das ist tatsächlich.
Ist eigentlich nicht so negativ wie Raphael. Ihr könnt rein und erwartet nur nichts. Lasst es nebenbei laufen. Es ist, kann man. Mach doch einfach. Ist doch egal.
Ihr habt es vermutlich auch innerhalb von ein paar Wochen wieder vergessen. Das heißt, ihr könnt es immer wieder hören, ohne. Das ist quasi dann pro Hören wird es dann immer günstiger.
Ja.
Ne? Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com/whocast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info@whocast.de. Benutzt das Voicemail-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlasst eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com/whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko-fi.com/whocast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.